Hallo und herzlich willkommen hier im Politopia Magazin auf Radio X auf 91,8 MHz in Frankfurt am Main. Mein Name ist Thorsten Sinning und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute haben wir eine Premiere. Wir werden nämlich zum ersten Mal ein Interview mit jemandem in der Antarktis führen. Herr Dr. Peter Jontschik ist Leiter der dortigen Überwinterungsmission und wird uns etwas über die Forschung in der Antarktis und den Klimawandel erzählen können. Im Anschluss daran um rund 16.35 Uhr sprechen wir mit Herrn Dr. Hömke über Biopharmazeutika, gentechnisch erzeugte Mittel, wie zum Beispiel das Covid-Impfpräparat von BioNTech, ein interessanter Beitrag. Und um rund 16.50 Uhr werden wir ein Interview haben mit Frau Dr. Schlang über die Auswirkungen auf psychisch Kranke in Frankfurt. Sie ist Leiterin der Stelle für psychische Gesundheit im Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt. Premiere auf Radio X. Wir werden zum ersten Mal in der Geschichte dieses Senders mit einem Interviewpartner in der Antarktis live sprechen. Aber erstmal Informationen, warum wir das tun. Geheimnisse der Klimageschichte sind in der arktischen Eisschicht eingeschlossen. Laboranalysen eines 3 Kilometer langen Eiskerns aus dem Inlandsplateau der Ostantarktis zeigen, wie sich in der Vergangenheit die Temperaturen geändert und die Zusammensetzung der Atmosphäre gewandelt hat. Der Eiskern enthält Schneefälle aus mindestens 740.000 Jahren. Damit stellt er zugleich die längste kontinuierliche Klimaaufzeichnung der Erde dar, die aus diesem Eiskern gewonnen werden kann. Erste Ergebnisse zeigen, dass sich während dieser 740.000 Jahre oder 8 Eiszeiten das Klima erheblich verändert hat. Das Klima war erheblich kälter als heute und 8 wärmere Perioden in diesen letzten 400.000 Jahren waren durch Temperaturen gekennzeichnet, die heutigen Werten ähneln. Vor dieser Zeit war es in den warmen Perioden kälter als heute. Zugleich dauert die Warmzeit länger an. Aus diesem Vergleich dieser charakteristischen Klimaänderungen in der Vergangenheit mit Daten zu den heutigen globalen Umweltbedingungen schließen die Wissenschaftler, dass die gegenwärtige Warmzeit ohne menschlichen Einfluss noch mindestens 15.000 Jahre andauern wird. Wissenschaftler können auch Luft aus der Vergangenheit, die in winzigen Bläschen im Eis eingeschlossen sind, analysieren, um herauszufinden, wie sich die Zusammensetzung der Atmosphäre verändert hat. Analysen zeigen, dass die gegenwärtige Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre den höchsten Wert der letzten 500.000 Jahre erreicht hat. Das Verständnis der Prozesse, die in der Vergangenheit zu Klimaänderungen geführt haben, hilft den Wissenschaftlern, Voraussagen für künftige Klimaänderungen zu verbessern. Das Alfred-Wegener-Institut betreibt trotz beschwerlicher Bedingungen in der Antarktis eine Forschungsstation, in der ganzjährig Wissenschaftler leben und arbeiten, die Neumeier-Station 3. Die Station auf dem Ekström-Schelfeis im atlantischen Sektor der Antarktis wurde bereits 2009 in Betrieb genommen und ist die Basis für die deutsche Antarktisforschung. Im antarktischen Sommer leben und arbeiten bis zu 50 Menschen an der Station. Im Winter wird es leerer. Dann sind nur noch ein Koch, 3 Ingenieure, ein Arzt und 4 Wissenschaftler vor Ort. Sie bilden das sogenannte Überwinterungsteam. In diesem Jahr sind es sogar 10 Wissenschaftler. In der Station arbeiten die Wissenschaftler in Büros und Laboren. Insbesondere ist jedoch die Feldarbeit auf dem Eis wichtig. In der Umgebung der Neumeier-Station 3 sind Observatorien für geophysikalische, hydroakustische und meteorologische Forschungsarbeiten installiert. Außerdem gibt es ein Spurenstoff-Observatorium. Wissenschaftler messen hier kontinuierlich, welche und wie viele klimarelevante Gase sich in der antarktischen Luft befinden. In diesem Jahr gibt es noch das EDEN-ISS-Laboratorium, eine Gemeinschaftsforschung von DLR und NASA, um zu erkunden, wie Gemüse im ewigen Eis autark angebaut werden kann. Um nachhaltig zu forschen und der sensiblen Umgebung der Antarktis möglichst wenig Spuren zu hinterlassen, hat das AWI beim Errichten der Infrastruktur auf moderne und robuste Technik gesetzt. Eine Windanlage unterstützt das Blockheizkraftwerk mit regenerativer Energie. Sie kann bis zu 30 Kilowatt erzeugen, damit die Emissionen der Dieselgeneratoren auf ein Minimum reduzieren. Es sollen weitere Windanlagen auf der Neumayer 3-Station gebaut werden. Vom geografischen Südpol ist die Station über 2000 Kilometer entfernt, nicht unter, und es ist Polartag. In der Zeit vom 15. Mai bis zum 22.07. kommt die Sonne nicht über den Horizont. Es herrscht Polarnacht. Nun sind wir mit dem Leiter der 41. Überwinterung auf der Neumayer 3-Station, Herrn Dr. Peter Jonczyk, verbunden.
Hallo Herr Dillon, guten Morgen.
Guten Morgen. Eine obligatorische Frage natürlich, was sehen Sie, wenn Sie aus dem Fenster gucken, und wie ist das Wetter derzeit bei Ihnen?
Also aktuell ist tatsächlich schon Tageslicht draußen, wir haben es ein bisschen giesig. Die Polarnacht ist gerade vorbei, seit etwa 1,5 Wochen können wir die Sonne wieder aufgehen sehen. Und von der Wettersituation haben wir jetzt aktuell minus 16 Grad. Das ist etwa der Jahresmittel hier auf der Neumayer Station, ist aber für die jetzige Zeit etwas warm.
Etwas warm, okay. Sie kommen ja aus Würzburg und arbeiten dort als Chirurg. Wie kam es denn zu der Entscheidung, sich beim Alfred-Wegener-Institut für einen halbjährigen Aufenthalt in der Polarnacht zu bewerben?
Ja, im Grunde genommen war das eine Kollegin, die das mal gemacht hat, eine jüngere Kollegin, die ich in Niedersachsen als Chirurgin ausgebildet habe. Und die kam zurück und war total begeistert. Und ich bin an sich ein abenteuerliebender Mensch. Das bezog sich bisher nur auf Urlaube. Und jetzt konnte ich Beruf und Neigung sozusagen in Einklang bringen. Und ich habe mich beworben und gehöre jetzt dem Überwinterungsteam an. Was bedeutet, wir haben einen Zweijahresvertrag, wovon ein Jahr davon auf der Antarktis abgeleistet wird. Aber ich bin ganz begeistert. Es ist genau das, was ich mir hier vorgestellt habe. Und man muss sagen, zum anderen ist auch ein Beruf, ich habe 30 Jahre als Chirurg gearbeitet in Akutkrankenhäusern, ist dann irgendwann mal so ein bisschen die Luft raus und man sucht sich nach Veränderungen. Und da habe ich gedacht, jetzt nimmst du mal die Chance wahr.
Das ist eine sehr große Veränderung. Auf der Antarktis zu leben ist natürlich eine besondere Herausforderung. Wie stellen Sie sich denn auf das Leben einmal in diesem ewigen Eis, also in der großen Kälte, und einmal in der Polarnacht ein? Das ist ja schließlich ein ganz anderer Tagesrhythmus, als den wir haben.
Ja, es ist tatsächlich eine komplette Umstellung, sowohl beruflich, wenn ich jeden Tag in den OP gegangen bin oder Sprechstunden gemacht habe, erfülle ich jetzt Dinge. Ich habe so um die 40 Jobs, habe ich mal durchgezählt, die ich hier mache, die sind sehr vielfältig und die halten einen sozusagen tagsüber bei Laune. Und im Grunde genommen gehört auch dazu, in der Polarnacht sich den Tag zu strukturieren. Das heißt, ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr auf, egal ob Wochenende oder Werktage, mache morgens eine Runde Sport. Das wird immer wieder empfohlen, dass man mit Sport viel ausgeglichener durchgeht. Und nach getaner Arbeit mache ich nachmittags noch mal eine Runde Sport und möchte sagen, mit meinen 58 Jahren fühle ich mich im Moment fitter wie ich denn je dadurch. Das tut mir gut. Ich fühle mich wohl und psychisch würde ich sagen, ist das gut kompensierbar, so eine Polarnacht.
Mhm. Haben Sie Zeitzonen? Gibt es das in der Antarktis? Das müsste ja eigentlich relativ nah beieinander liegen, oder?
Die Antarktis hat so viele faszinierende Dinge, wie zum Beispiel, wenn Sie einmal um die Südpolstation herumgehen, das ist die Amundsen-Scott-Station, wandern Sie innerhalb von einer Stunde und durch alle Weltzeitzonen. Wir hier auf der Neumayer-Station haben die UTC-Zeit, das heißt ähnlich wie Greenwich, haben wir Sommer wie Winter die gleiche Zeit, und Deutschland ist jetzt aktuell mit der Sommerzeit 2 Stunden voran, im Winter haben wir nur 1 Stunde voran. Also wir sind nahe an der deutschen Zeit.
Ach, okay, sehr gut, prima. Sie sagten schon etwas vom Alltag auf der Georg-von-Neumayer-3-Station. Wie sieht so Ihr Tagesablauf sonst aus? Gibt es so wie auf der ISS wissenschaftliche Programme, die Sie den ganzen Tag machen? Oder wie sieht das, kann man sich das vorstellen?
Ich fange mal bei der Technik an. Da sind zwei große Bereiche, die Ingenieure für die Mechanik und für die Elektrotechnik, die haben einen sogenannten Ship Manager. Wir betrachten die Station ähnlich wie ein Schiff und sie wird auch beredert wie ein Schiff und ich habe ähnlich den Stand eines Kapitäns, diese Funktion des Stationsleiters und mit diesem Ship Manager gehen wir sozusagen die ganzen Arbeiten durch und so ist das in der Technik auch im wissenschaftlichen Bereich. Wir haben verschiedene Observatorien. Da ist es zum Beispiel so, dass immer am 5. eines Monats die und die Filter gewechselt werden müssen oder meinetwegen mittwochs ist immer Ozonsondenaufstieg und sonst tagsüber um 11 Uhr ist mit der Wetterballon losgelassen. Das sind im Prinzip die Fixdaten. Für mich sind das zum Beispiel Getränkeleitungen zu reinigen, Wasseranalysen durchzuführen vom Getränkeautomaten als auch von der Kläranlage, die hier an Bord ist. Ich habe feste Aufgaben wie Röntgenkonstanzmessung. Das sind sozusagen der Alltag. Für das Gemeinwohl haben wir natürlich Festzeiten, wo wir uns als Team treffen. Das ist das Abendessen. Da nehmen wir uns eine Stunde Zeit. Mittagessen ist immer sehr unterschiedlich. Der eine schafft es nicht, der kommt später. Auch Frühstück ist unterschiedliche Zeitpunkte. Manche stehen, fangen an, um 6 Uhr an zu arbeiten, manche erst um 10 Uhr. Da gibt es Überschneidungspunkte.
Sie sind jetzt losgefahren in der Zeit, wo es noch keine Covid-Impfungen gab. Wie ist die Mission ist aber unter Covid-Voraussetzungen schon durchgeführt worden. Wie hat sich diese Situation dargestellt und wie gehen Sie jetzt mit Hygienemaßnahmen auf der Station um?
Viele sagen zu mir, Peter, du bist genau am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt. Bedeutet übersetzt. Wir haben hier überhaupt keine Covid-Einschränkungen. Wir leben hier so, ich sage immer Anno 2019. Wir haben Feste, wir feiern. Abends gibt es Tischkicker-Turniere und wir haben einen Billardtisch und wir umarmen uns und es gibt keine Abstandsregelung. Das Ganze hat aber eine lange Vorbereitungszeit gehabt. Wir mussten, bevor wir hierher kamen, in eine immer schärfer werdende Quarantäne eintreten, die zum Ende bedeutete, dass wir 14 Tage in einem Hotelzimmer bleiben mussten. Wir bekamen das Essen vor die Tür gestellt und ich als bewegungsliebender Mensch habe es geschafft, auf 46 Schritte am Tag zu kommen. Das ist für mich Tortur, sich nicht bewegen zu dürfen. Und es war so, dass wir dann auf ein Schiff kamen und dann 4 Wochen nonstop von Bremerhaven mit dem Eisbrecher in die Antarktis gefahren wurden.
Ach, Sie sind mit dem Schiff gefahren?
Okay. Wir sind mit dem Schiff 4 Wochen lang durchgehend mit der Polarstern hierher gekommen und waren in einer festen Gruppe. Auf dem Schiff bereits wurden die anfangs getragene Masken dann irgendwann abgelegt. Wir hatten die 3 Corona-PCR-Testungen abgelegt, die alle negativ waren bei allen. Und dann haben wir auf dem Schiff schon angefangen, in unseren Hürden sozusagen diesen Schalter wieder umzulegen. Wir können uns verhalten wie normale Menschen ohne Covid-Angst. Und es gab auch auf dem Schiff, wir haben Silvester gefeiert, wir haben Weihnachten gefeiert. Es gab mehrere Feiern, wie wir die Äquatortaufe nach Seemannsrath. Es waren alles ganz ausgelassene Feiern, wo keinerlei Restzustände waren. Ah, Vorsicht, den darfst du nicht umarmen oder da darfst du nicht zu nahe kommen. Das war alles wie weggeflogen. Also das ist eine schöne Aussicht für die Leute, denke ich, die Angst haben, dass irgendwie nach Covid noch etwas übrig bleibt, dass wir uns aus dem Weg gehen an der Kasse oder sonst wo. Mhm. Moment. Wir freuen uns, wenn die ersten Gäste wieder kommen. Wir sind völlig isoliert. Wir haben nur Funkkontakt zu unseren Nachbarstationen. Die nächste Station ist 200 Kilometer entfernt. Und sonst sehen wir hier keinen Menschen. Das ist natürlich der Kaufpreis. Wir haben keine Außenkontakte.
Ja, ja. An die Station angeschlossen ist ja auch ein DLR- und NASA-Projekt, das Projekt EDEN ISS. Es handelt sich da um ein ja, Landwirtschaftscontainer sozusagen, wo halt Gemüse und Pflanzen gezüchtet werden, die man ja auch in der Schwerelosigkeit in der Weltraumstation unter ähnlichen Bedingungen züchten könnte. Haben Sie da Informationen über dieses Projekt? Sind Sie da auf dem Laufenden? Und gibt es schon Erkenntnisse über autarke Landwirtschaft im ewigen Eis? Ein spannendes Thema.
Das ist ein hochinteressantes Projekt, was im Moment, wir sind normalerweise 9 Überwinterer, aber dieses Jahr sind wir 10. Wir haben Jess Banczek, eine Botanikerin von der NASA, mit an Bord der Neumayer-Station, die explizit sich um dieses Projekt kümmert. Das ist ein internationales Projekt, wo etwa, man muss sich etwa vorstellen, die Station steht hier mitten im Eis und 300 Meter entfernt ist ein einzelner Container, der innen drin beheizt ist und wo praktisch mit künstlichem Licht und künstlichen Nährböden Pflanzen großgezogen werden, die Gemüse sozusagen sich zum Gemüse entwickeln. Das soll für die mehrmonatige Raumfahrt ein Projekt sein, um praktisch nachwachsende Gemüsesorten sozusagen zu produzieren. Und das Ziel ist, mit möglichst wenig Zeit und möglichst wenig Energie dieses Gemüse zu erzeugen. Mhm. Da sind wir auf dem Weg. Eine Kennzahl mal von 3-4 Jahren war es, glaube ich, so, dass wir 270 Kilogramm Gemüse in 9 Monaten ernten konnten. Das ist schon eine erhebliche Zahl, die auch zum Wohlbefinden der Teammitglieder sozusagen führt. Weil was gibt man für ein frisches Salatblatt, wenn man sonst nur Tiefkühlkost bekommt? Unsere ganze Kost, das muss man sich ja auch vorstellen können, kommt nur einmal im Jahr hier zur Anlieferung. Das, was der Koch für nächstes Jahr bestellt, muss er an Fixdate sozusagen abgeben und dann wird die Bestellung getätigt und dann gibt es kein Nachkaufen mehr. Er kann nicht mal abends zum Aldi rübergehen.
Oh, das ist hart. Das heißt, Sie profitieren auch direkt von dem Projekt.
Das ist eine Win-Win-Situation. Einerseits haben wir diesen Prototyp dieser autarken Gemüsezucht als Forschungsprojekt, internationales Forschungsprojekt. Und zum anderen haben wir natürlich auch das Produkt. Und das Produkt wird vom Koch immer wieder gern entgegengenommen. Und so gibt es auch mal frische Salate, Tomaten, also Gurken. Pesto hat der Koch letztens aus diesem Gemüse gemacht. Das ist schon faszinierend.
Oh, sehr gut. Prima. Das hat ja wirklich einen sehr, sehr guten Aspekt dann auch noch. Sie machen ja auch Wetterbeobachtungen. Sie sind jetzt aber nicht direkt Klimaforscher, muss ich dazu sagen. Aber gibt es irgendwie eine Aussage, wie sich das Klima auf der Südhalbkugel verändert hat? Sie machen ja Wetteraufzeichnungen als auch. Es gibt diese Eiskerne, die gebohrt werden ins Eis, wo man ja auch über das Klima dann Aussagen machen könnte, weil es ja natürlich über sehr lange Zeit eine Beobachtung darstellt. Gibt es da etwas, was man daraus lernen kann oder so ad hoc? Wir hatten jetzt große Katastrophenfälle und auch Waldbrände im Mittelmeerraum. Da tut sich ja einiges auf der Nordhalbkugel und der Nordpol wird ja auf kurz oder lang eisfrei sein. Gibt es da auch ähnliche Erscheinungen in der Südhalbkugel?
Zum einen muss man unterscheiden zwischen Wetter und Klima. Bei Wetter, das ist so einfach ausgedrückt, entscheide ich, was ziehe ich heute an. Und beim Klima entscheide ich, was kaufe ich mir für Kleidungsstücke für die nächste Zeit. Wir machen hier auf der Neumayer-Station Wetterbeobachtungen seit über 40 Jahren und wir sind dann nach 30 Jahren in einem alles Wetterbeobachter, wenn man es mal so deutsch ausdrückt. Und können aber sagen, anhand der Wetteraufzeichnungen hier in der Antarktis hat sich hier an der Station relativ wenig geändert. Wir haben im Jahresdurchschnitt etwa minus 16 Grad, das ist gerade die heutige Temperatur. Und es gibt Kältephasen, wir hatten letzte Woche minus 47 Grad, da ist es extrem kalt. Und wir haben Warmphasen, aber das wechselt sich über die vielen Jahre wenig ab. Das hängt damit zusammen, dass die Antarktis sehr isoliert ist. Man kommt hier entweder mit einem Eisbrecher oder mit einem Flugzeug hin. Und außenrum ist die stärkste Atlantik- oder die stärkste Meeresströmung überhaupt, das ist die Zirkumpolarströmung. Und die ist kalt und heftig und die schottet klimatisch die Antarktis von dem übrigen Planeten ab. Mhm. Das ist der Vorteil der Antarktis. Und hier in der Ostantarktis, muss man sagen, ist über die letzten Jahre wenig diesbezüglich festgestellt worden, was sich verändert. Aber in der Westantarktis, und das ist die Halbinsel, die praktisch Richtung Südamerika hochragt, ist eine deutliche Erwärmung festzustellen. Und da ist es immer wieder zu großen Eisbergabbrüchen gekommen, mehr als bisher beobachtet, die dann praktisch in den Atlantik oder in den Pazifik wegdriften. Die sind zum Teil so groß wie Berlin. Riesige Eisberge, die jetzt abbrechen, was normal ist, aber es ist jetzt häufiger geworden. Dort in der Westantarktis sehen wir eine Veränderung. Aber ich möchte auch in diesem Zusammenhang vom Alfred-Wegener-Institut das Projekt Mosaik erwähnen, wo letztes Jahr die Polarstern eingefroren war im Nordpolarmeer und praktisch mit dem Polareis gedriftet ist. Und dort an der Nordhalbkugel und im Nordpolarmeer ist eine erhebliche Abnahme des Meereises festzustellen. Also das ist mit der Antarktis nicht vergleichbar. Es ist dort deutlich mehr. Aber hier in der Antarktis würde das zum Beispiel, wenn wir das Meereis abnehmen würden, da haben wir Pinguine nah an der Station, dann hätten die auch ihre Brutplätze verloren, weil die sind es so gewohnt, hier in der Attika-Bucht auf dem Meereis zu brüten, kommen immer an die gleiche Stelle. Und wenn das Meereis nicht da wäre, gäbe es ernste Probleme mit der Pinguinkolonie, überhaupt mit den Kaiserpinguinen.
Entnehmen Sie auch
Eisgerne. Genau. Die Eisgerne habe ich jetzt, das ist hochinteressant. Ich muss sagen, ich bin da Feuer und Flamme für diese Forschung. Es ist so, dass ein bemerkenswerter Glattgeologe, ein Gletscherforscher, Claude Lorius, in Franzose festgestellt hat, dass wenn man einen Eisbrocken in irgendein Getränk reingibt und da steigen Blasen auf. Und dann hat er sich überlegt, aus diesen Blasen, die aufsteigen, müsste man doch eigentlich die Luftzusammensetzung von dem Jahrgang, wo das Eis eingefroren ist, herausfiltern können, wie viel CO2 war drin, wie viel Methan und so.
Ja.
Und er kam auf die Idee, je tiefer man ins Eis bohrt, desto besser kann man in die Klimageschichte eintauchen. Und wir sind hier auf der Neumayer-Station die Basisstation für eine andere deutsche Station, die Kohlenstation, die liegt etwa 800 Kilometer entfernt hoch auf dem Hochplateau, landheimwärts. Und dort wurde im Rahmen eines internationalen Vorganges, nennt sich EPICA abgekürzt, 900.000 Jahre altes Eis gefördert. Das ist etwa in 2700 Meter Tiefe gewesen. Das ist ein komplizierter Bohrvorgang, der nicht mal in 3 Monaten geschieht, sondern über mehrere Jahre hinweg. Und dieses Eis, das sind dann Zylinder, die werden nach Europa verschifft, in Pizzakartons könnte man so sagen, isoliert. Und werden dann dort analysiert auf den Gaszusammenschluss, was das Klima vor 900.000 Jahren war. Und das ist natürlich weit mehr als der Beginn der Klimaauszeichnung, die wir bisher kennen.
Wahnsinn, okay. Ja, das bedarf natürlich dann auch der Auswertung dann irgendwo in einem Institut. Und aber man hat natürlich dann auch direkten Aufschluss auf die Ergebnisse selbst, also auf die Zusammensetzung der Atmosphäre selbst und nicht nur einen indirekten, wie bei der C14-Methode, wo man quasi mit einem Hilfsmittel Alterung von Gegenständen etc. feststellen kann. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Auf der Südhalbkugel gibt es ja auch das Ozonloch, das ist ja dort auch festgestellt worden. Hat sich das Ozonloch, die Problematik mittlerweile wieder verstärkt oder ist es kleiner geworden?
Das Ozonloch wurde ja durch antarktische Forschungsstationen in den 80er Jahren entdeckt. Das waren anfangs die Briten, die das festgestellt haben. In den 60er Jahren gab es, meine ich, erste Messungen, die wurden aber noch nicht ernst genommen. Aber in den 80er Jahren damals auch die DDR-Station, Georg Forster, hat dieses Ozonloch festgestellt. Es ist insofern interessant, dass man praktisch erkennen kann, wie hat sich das entwickelt. Man wusste, dass Ozon den Treibhauseffekt, wenn das Loch da ist, einen Treibhauseffekt ankurbelt. Und Man hat sowohl politisch reagiert, hat die FCKWs aus dem Verkehr gezogen. Es hat mehrere Jahre gedauert, aber man konnte auch als Verbraucher schon frühzeitig entscheiden und sagen, ich verzichte auf den FCKW, Treibstoff immer in Haarspray oder sonst wie. Beides hat letztendlich zu dem Erfolg geführt, und das ist, wenn ich ein gelungenes Projekt, dass das Ozon noch sich verkleinert hat. Es ist damals in den 80er Jahren, 90er Jahren Sprengstoff gewesen, seither hat es sich verkleinert. Mit der Mosaikexpedition am Nordpolarmeer hat man auch ein kleineres Ozon noch im Nordpolarmeer festgestellt, dadurch, dass die dort vor Ort waren und Ozonsondierungen durchgeführt haben. Aber es ist nicht mehr das dramatische Ozon noch der damaligen Zeit.
Haben Sie eigentlich auch Zeit, Tiere zu beobachten in der Antarktis, also Pinguine und andere Bewohner?
Auf jeden Fall. Das ist das Schönste hier. Als wir ankamen, war es Polarsommer im Januar. Wir kamen am 19. Januar hier an, waren hier lauter Vögel um die Station, Sturmschwalben, die herumwillen. Das war sehr schön, da gibt es Raubvögel. Und was jetzt uns im Winter und jetzt im beginnenden Frühling natürlich besonders interessiert, sind die frisch geschlüpften Küken der Kaiserpinguine in der Nähe. Die in der Atkerbucht eine seit Jahren bestehende Pinguinkolonie, die von etwa bis zu 25.000 Pinguinen, die wurden 2018 mal gezählt im Rahmen eines Forschungsprojektes. Und die haben jetzt über den Winter gebrütet. Und die Eier sind jetzt unter den männlichen Bauchfalten sozusagen. Die Weibchen sind wieder ins Meer gegangen, suchen Futter. Und jetzt ist die Zeit, wo diese Pinguine Küken kommen. Und das ist, da kann man sich vor Emotionen kaum zurückhalten. Das ist einfach wunderschön, wenn die dann übers Eis wackeln und hinfallen. Und diese Zeit haben wir. Das ist gern so am Wochenende oder so, machen wir gemeinschaftliche Ausflüge dorthin.
Oh ja, das glaube ich. Okay, ja. Ist auch sehr schwierig dann. Sie müssen ja zusammenstehen, um in dieser Kälte überhaupt überleben zu können.
Das ist wirklich ein faszinierender Prozess, wenn es draußen wirklich die Stürme sind. Wir hatten gestern Windgeschwindigkeiten von 120 Stundenkilometern. Das ist auf amerikanisch ein Blizzard. Da wagt sich kein Mensch hier vor die Tür. Also nur das, was wirklich notwendig ist. Und da überwintern die Pinguine hier in dieser Kälte und kommen auch zum Teil vor Kälte um. Das ist normale Natur. Es gibt hier einen Beobachtungsturm in der Nähe von der Pinguinkolonie. Das nennt sich SPOT, S-P-O-T. Das wird von der Universität Erlangen gesteuert und dort werden die Pinguine mit hochauflösenden Kameras beobachtet, wie sie huddeln, so nennt sich das, wenn die so zusammenstehen. Dann stehen außen die Leute, die sozusagen den Rücken in den Wind halten. Aber es ist ein ständiger Bewegungsprozess und das wird beobachtet, wie sich das formiert und so, dass jeder mal außen gestanden hat und dann in die Mitte rücken kann. Dann gibt es auch Thermografieaufnahmen, das ist hochinteressant und wir sind eines der wenigen Pinguin-Beobachtungsstationen diesbezüglich.
Haben Sie da auch Spezialisten für an Bord? Oder?
Ja, die kommen meist im Sommer als Sommerwissenschaftler. Dann werden die Pinguine zum Teil gechippt, dass man auch sieht, wie weit schwimmen die denn überhaupt raus. Dass man sieht, wann kommen die wieder im paarungsfähigen Alter wieder zurück. Wer findet wen, und dann stellt man fest, die sind also praktisch sehr treu und finden immer das Weibchen oder das Männchen anhand des Geräuschkulisse, sonst sehen die alle gleich aus, aber die haben unterschiedliche Stimmlagen. Und sie schwimmen tatsächlich bis zu 1000 Kilometer raus aufs Meer, um Nahrung zu suchen, Krill, so feine feine Meereskrebse. Und das wird auch erforscht, also diesbezüglich gibt es ein Forschungsprojekt, das nennt sich MARE, M-A-R-E.
Ich habe gelernt, es gibt auch eine Funkstation an Bord, und zwar mit dem Rufzeichen DP0GVN, Georg von Neumeier. Das ist, glaube ich, etwas für Freaks, also für Funker. Wie kommt man denn mit dieser Station am besten in Kontakt?
Da bin ich, ehrlich gesagt, überfragt. Also die Funker untereinander haben ja ihre eigenen Codes und man kommt tatsächlich in, wir haben eine Funkerin hier an Bord, das ist eine IT-Ingenieurin, und die mit Leidenschaft natürlich auch gerne funkt und sie macht regelmäßige Funkkontakte über einen Satelliten mit Schulklassen, mit anderen Funkern querbeet und auch auf dem Polarstern, auf dem Schiff haben wir ständig gefunkt. Aber man, Ich glaube, das ist so Insider-Bereich, da bin ich jetzt nicht der Fachmann, muss ich ehrlich sagen. Man kommt da tatsächlich in den Kontakt und es funktioniert. Also sie kriegt aus aller Welt Anfragen und sie unterhalten sich dann. Und dann gibt es immer wieder Gespräche mit Schulklassen auf den Malediven oder sonst wie. Das ist total bunt.
Oh, das ist ja schön. Okay. Das ist ja auch eine große Aufmerksamkeit für das Thema, was Sie verfolgen. Die Neumayer-Station steht ja auf Stelzen. Sie ist ja nicht irgendwie eingerammt und ich glaube, der Boden, Erdboden unter Ihnen ist 200 Meter unter Ihnen. Also dazwischen liegt Eis. Wie haben wir uns das vorzustellen? Die Stelzen werden, glaube ich, regelmäßig angehoben und unterfüttert. Wie läuft das ab und warum machen Sie das?
Die Station hat eine patentierte Bauweise. Und zwar stehen wir hier auf dem Schelfeis, wie Sie sagten, etwa 200 Meter dick. Und unter uns ist letztendlich Meer. Und eines dieser Forschungsprojekte ist übrigens, dass wir Mikrofone in dieses Meer durchbohren und sogenannte Hydrofone und die Tiere unter Wasser sozusagen mit Geräuschkulisse aufnehmen. Die Station selber hat zwei Vorgänge. Wir nennen uns Neumayer Station 3 und war vorher die Georg von Neumayer Station und dann die Neumayer Station 2. Beide Stationen sind im Eis versunken. Deren Konstruktionsweise waren Röhrensysteme, die letztendlich durch die Abwärme immer mehr eingeschmolzen sind. Und zusätzlich kommt es zu Zutrag, das ist sozusagen der Neuschnee, der hier fällt, sodass man die Station irgendwann mal in der Tiefe von etwa 13, 15 Meter unter der Oberfläche aufgegeben hat. Diese Stationen sind praktisch jetzt hier im Eis und sind sozusagen nicht rückstandslos abgebaut worden. Mhm. In der Antarktis müssen wir rückstandslos arbeiten. Das heißt, alles, was wir hier verwenden, sollte nach neueren Kriterien auch abbaubar sein. Und so hat man sich überlegt, wenn wir die Station auf Stelzen stellen und diese Stelzen immer wieder, sie stellen sich 16 Stelzen vor und dann wird mal ein Beinchen angehoben, mit Schnee unterfüttert und wieder abgesenkt und das mit allen 16 Stützen und dann anschließend mit einer Hydraulik die ganze Station um einen Meter angehoben. Das ist eine Aktion, die ziemlich aufwendig ist, die im Sommer immer von Technikern, Spezialtechnikern gemacht wird und dient dazu, dass die Station nicht versinkt im Schnee. Das ist der einfache Zweck der ganzen Geschichte. Wir wollen rückstandsfrei arbeiten. Bedeutet, runterdekliniert bis ins Detail, dass alle unsere Körpersekrete zum Beispiel eingetütet werden aus der Kläranlage und in Eimern sozusagen wieder zurück den Weg nach Europa finden. Wir lassen nichts zurück.
Mhm. Oh, das ist sehr lobenswert. Das heißt, die Station ist quasi wie so ein Käfer, der sich die ganze Zeit dann auf die Eisschichten oben drauf stellt und stetig mitwächst. Okay, also man hat so ein Parkdeck quasi, wo dann der Schnee dann reingefahren wird und unterfüttert wird. Okay, sehr gut. Wir sprachen ja schon über das Schiff, die Polarstern. Normalerweise würde man ja auch mit Flugzeugen fliegen können. Das ging wegen Covid wohl nicht, weil keine Flugverbindungen da waren. Sie hatten damit ja natürlich eine einmalige Reise, die heutzutage ja 4 Wochen auf einem Schiff, das macht man nur zu Kreuzfahrtzwecken, glaube ich noch. Was waren die Eindrücke von dieser Reise? Hatten Sie Stürme? War das etwas, was besonders eindrücklich war?
Es war eine extrem beeindruckende Reise. Beginnend kurz vor Weihnachten in Bremerhaven, dann rasch wärmer werdend an den Kapverdischen Inseln und dann die tropischen Temperaturen um den Äquator, um dann wieder einzutauchen in eine völlig abgeschiedene Welt, wenn einem die ersten Eisberge entgegendriften, von riesigen Ausmaßen, die man steuerbord, backbordseitig sieht, bis man dann letztendlich am Eis anlegt in einer Non-Stop-Tour. Das ist ein unbeschreiblicher Moment gewesen. Er war deswegen erforderlich, um uns absolut kontaktfrei aus dem Hotelzimmer, wo wir diese Einzelquarantäne hatten, auf die Antarktis zu befördern. Ein Corona-Ausbruch hier auf der Station wäre ein Desaster. Wenn die Station unbesetzt ist, geht die Station hier zugrunde. Man muss Leute hier haben im Winter, die die Station am Laufen halten, Ingenieure, die auch Kraftstoffe nachfüllen, die Windkraftanlage fetten und die Wissenschaftler, die die Messdaten erheben, wie meinetwegen der Meteorologe, der den Ballon steigen lässt. Und so gesehen war das eine notwendige Aktion, die für uns natürlich extrem spannend war. Und das ist im Stil der alten Polarforscher, die ja mit Segelschiffen hierher kamen, war es jetzt so eine Zeitreise wieder zurück in die Ursprünge der Polarforschung. Man muss sagen, es gab, die Spanier haben genau das Gleiche gemacht wie wir, haben genau die Isolation gemacht und sind mit einem Militärschiff zeitgleich gestartet, mit der Hesperides. Und die Hesperides fuhr mitten im Atlantik, als dann die ersten Corona-Ausbrüche waren. Und die Anzahl der Corona-Kranken auf dem Schiff, wegen der Enge, auf den Gängen vermutlich auch, hat sich innerhalb von 48 Stunden vervierfacht, sodass die komplette spanische Forschungsmannschaft umgedreht ist. Und sie haben in den Kanarischen Inseln angelegt, das ist in Zeitungen nachlesbar, und mussten sozusagen die ganze Mission abbrechen. Wir haben auch eine Portion Glück gehabt, dass wir da durchkamen, dass nichts passiert ist. Denn man muss sich vorstellen, wir sind im Dezember ausgereist. Das war gerade der Beginn der zweiten großen Welle. Und das war eine extrem gefährliche Zeit. Und so gesehen haben wir echt Glück. Und toi, 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 es ist auch weiterhin so. Wir sind vorbeugend für Corona-Ausbrüche hier, haben eine PCR-Maschine stehen. Wir haben mehr Sauerstoff mitgenommen, wir haben mehr Beatmungsgeräte, wir haben mehr Medikamente, Antibiotika, wie sonst üblich hier. Ich bin ja der Arzt auf der Station. Da ist erheblich vorgesorgt worden, auch Infektionsschutz, FFP2-Masken, Face Shield und was man so alles benutzen kann. Gott sei Dank bisher nicht benötigt.
Oh, sehr gut, prima. Dann wünsche ich Ihnen noch einen guten Aufenthalt auf der Georg von Neumayer 3. Wie lange bleiben Sie noch?
Das weiß ich nicht.
Das weiß ich nicht. Na gut, irgendwann wird es wieder Sommer, sage ich Ihnen. Dann wünsche ich Ihnen noch einen guten Aufenthalt und ich denke, das war das erste Interview, was wir in Radio X jemals mit der Antarktis hatten. Und bedanke mich ganz herzlich für das Interview, Herr Dr. Janczyk.
Sehr gerne, Herr Lüsseling. Schönen Tag.
Gehen wir jetzt auf Biopharmazeutika ein. Frankfurt ist übrigens ein Hauptstandort für die Produktion von Biopharmazeutika. In Höchst bei der Firma Sanofi Aventis stehen Fermentierer für 240.000 Liter dieser Stoffe zur Verfügung. Biopharmazeutika sind gentechnisch hergestellte Arzneimittel. Die gentechnische Herstellung ist eines der anspruchsvollsten Herstellungsverfahren für Arzneimittel überhaupt. Synthetische Arzneimittel werden in einem hochreproduzierbaren Verfahren aus chemischer Synthese hergestellt, während Biopharmazeutika in lebenden Zellen produziert werden. Es handelt sich um einzigartige gentechnisch veränderte Zelllinien, deren Produkte unter stark temperaturabhängigen, nährstoffabhängigen und unter Abhängigkeit von anderen Produktionsbedingungen hergestellt werden. Da sie viele Tausende von Atomen enthalten, sind sie analytisch schwieriger zu charakterisieren als chemische Wirkstoffe. Während chemische synthetisierte Arzneimittel häufig in Tablettenform eingenommen werden können und innerhalb oder außerhalb von Zellen wirken, werden Biopharmazeutika in der Regel injiziert oder durch Infusion verabreicht und wirken äußerlich auf Zellen oder im Blutkreislauf. Das erste Biopharmazeutikum, rekombinantes Humaninsulin, kam 1982 in den USA und in Deutschland auf den Markt. Rekombinante Insuline, humanidentisch oder modifiziert, haben seither das ältere Insulin ersetzt, das aus den Bauchspeicheldrüsen von Schweinen und Rindern gewonnen wurde. Ihr vielleicht wichtigster Vorteil, sie lassen sich unabhängig von der Verfügbarkeit von Schlachttieren gewinnen. Ohne Gentechnik hätte schon ab Mitte der 1990er Jahre die Insulinproduktion aus Schlachttieren nicht mehr zur Behandlung der darauf angewiesenen Diabetiker ausgereicht. Das Ziel, sich von einer zu unzuverlässigen und mit Risiko behafteten Quelle unabhängig zu machen, war typisch für die ersten Biopharmazeutika der 1980er Jahre. So ersetzte das gentechnische Wachstumshormon das natürliche, aus Leichen gewonnene Hormon, das in einigen Fällen zur Übertragung von tödlichen Krankheiten geführt hatte, und bei Hepatitis B-Impfstoffen machte Gentechnik die Aufarbeitung des ansteckenden Blutes Infizierter obsolet. Mittlerweile gibt es weitere Impfstoffe, die gentechnisch hergestellt werden. Aktivimpfstoffe gegen Humanpapillomviren, HPV, also die Verursacher von Gebärmutterhalskrebs, von Cholera, von Pneumokokken, sowie einen Passivimpfstoff gegen das Virus RSV, das vor allem für Frühchen gefährlich werden kann. Vielen Infektionskrankheiten lässt sich immer noch nicht vorbeugen. Dank Gentechnik sind nun aber unter anderem neuartige Schutzimpfungen gegen die hierzulande häufige Hirnhautentzündung durch Meningokokken sowie gegen Malaria, Tuberkulose und Denguefieber in Entwicklung. Die Aktivimpfstoffe mit ihren rekombinanten Antigenen aktivieren das Immunsystem für Jahre bis Jahrzehnte. Der am weitesten fortgeschrittene Malaria-Impfstoff ist speziell für kleine Kinder in Entwicklungsländern bestimmt, weil diese am meisten gefährdet sind. Man geht davon aus, dass ein Impfstoff, der zugelassen sein wird, möglicherweise die Todesrate halbieren wird. Bei Diabetes 1 vernichtet das Immunsystem schon im Kindes- oder Jugendalter binnen eines halben Jahres die körpereigene Insulinproduktion. Die Betroffenen sind dann lebenslang auf Insulininjektionen angewiesen. Nun erproben mehrere Unternehmen Biopharmazeutika, darunter Antikörper, die das Immunsystem zur Raison bringen sollen. Vielleicht ist Diabetes Typ 1, rechtzeitig erkannt, in einigen Jahren kein unabwendbares Schicksal mehr. Forscher suchen im Gewebe nach neuen Ansatzmöglichkeiten für neuartige Biopharmazeutika gegen Alzheimer, Krebs und andere Krankheiten. Demenzerkrankungen nehmen weltweit zu. 2050 dürften allein in Deutschland rund 1,8 Millionen Kranke an der Demenz, also Alzheimer, leiden. Die vorhandenen Medikamente können den fortschreitenden Verfall von Intellekt und Persönlichkeit nur kurze Zeit aufhalten. Typisch für diese Krankheit sind Proteinklumpen zwischen den Gehirnzellen, die Amyloid Plaque. Mehrere Unternehmen testen derzeit monoklonale Antikörper, die den Abbau dieser Plaque veranlassen. Krebstherapie. Fast 30% aller neuen Biopharmazeutika, die derzeit die klinische Erprobung oder das Zulassungsverfahren durchlaufen, dienen der Tumortherapie. Viele davon basieren auf Antikörpern, die sich gezielt an bestimmte Oberflächenproteine binden, die bei einem bestimmten Tumor häufig auftreten. Parallel mit zum Medikament wird dann häufig auch ein Test entwickelt, mit dem das betreffende Oberflächenprotein nachgewiesen werden kann. Gentechnik ermöglicht zudem die Herstellung von therapeutischen Impfstoffen, die das Immunsystem eines Patienten in den Kampf gegen die Tumorzellen einbeziehen sollen. Mehrere solcher Impfstoffe, unter anderem gegen den schwarzen Hautkrebs, Lungen- und Brustkrebs, werden derzeit in Studien erprobt. Ein erster Impfstoff zur Therapie von Prostatakrebs hat in den USA im April 2010 die Zulassung. Sprechen wir nun mit Dr. Rolf Hömke, Verband der forschenden Pharmaunternehmen.
Und mich interessiert natürlich gerade jetzt in der Diskussion über Corona-Impfungen und die Erfindung von Medikamenten, wie ist der Stellenwert der Gentechnik, also dieser ganzen Impfstoffe bestehen ja häufig auf gentechnisch indizierten Verfahren. Wie ist die Rolle der Gentechnik in der heutigen Pharmakologie?
Ja, schönen guten Tag, Herr Sinning. Die Gentechnik hat ja schon in den 1980er Jahren Einzug gehalten in die Entwicklung von Medikamenten und sie hat heute einen festen Platz. Es gibt 315 gentechnisch hergestellte Medikamente. Und unter den Projekten, die jetzt angefasst werden, sind so ungefähr 40%, wo die neuen Wirkstoffe gentechnisch sind. Die Mehrheit, so sagen wir mal 53%, sind aber weiterhin chemisch-synthetisch hergestellte Medikamente und der Rest, der neu entwickelt wird, basiert auf Naturstoffen.
Also Gentechnik heißt, die Voraussetzungen werden geschaffen durch Forschung am Genom und durch Veränderungen. Die Medikamente selber umfassen dann teilweise nicht die Gentechnik an sich, sondern sind dann auf eine andere Weise hergestellt, oder?
Anders. bei jedem Medikament, das heute entwickelt wird, ist Genomforschung mitbeteiligt. Mhm. Genomforschung ist einfach ein fester Bestandteil, um sich klar zu werden, wie Krankheitsprozesse auf der Ebene der Moleküle ablaufen. Das braucht man immer. Gentechnische Medikamente sind nun solche, die eben in Anlagen hergestellt werden mit Bakterien oder mit anderen Zellen, in denen tatsächlich eine Genveränderung vorgenommen wurde, damit sie diese Herstellung überhaupt machen können.
Okay. Wovon unterscheidet sich das jetzt? Also es wird ja häufig diskutiert über Landwirtschaft und gentechnisch manipulierte Pflanzen. Worin unterscheidet sich das jetzt vom Grundsatz her?
In beiden Fällen wird Gentechnik dafür eingesetzt, dass Zellen verändert werden und dann bestimmte Moleküle herstellen können oder Moleküle auf eine etwas andere Weise herstellen können, als sie das von alleine könnten. Mhm. Ein wesentlicher Unterschied ist aber, dass praktisch immer die Gentechnik in der Arzneimittelwelt stattgefunden hat in einem Labor und die Produktion findet dann in großen Stahl- oder auch mal Plastikbehältern statt in einer Produktionsanlage. Das heißt, nicht irgendwo draußen. Die Zellen, die in diesen Produktionsanlagen sind, wären auch außerhalb dieser Anlagen gar nicht lebensfähig. Die haben ganz spezielle Ansprüche, mit was man sie ernähren muss, wie das mit der Temperatur und allem Möglichen sein muss, sonst sind die nicht lebensfähig.
Okay, verstehe. Das heißt also, es gibt keine Ausgabe ins Freiland, gentechnisch verändertes Leben quasi außerhalb dieser abgeschlossenen Anlagen.
Ganz genau.
Jetzt ist es ja möglich, gerade durch diese zugeschnittenen Verfahren Krankheiten zu lindern, vielleicht sogar zu heilen, die bisher als unheilbar galten oder als sehr nicht weit verbreitete Krankheiten, die also wirklich bei ein paar Promille der Bevölkerung auftreten und was halt wirtschaftlich sich sonst überhaupt nicht darstellen lassen. Wie hat sich da die Entwicklung verbessert?
Also in der Tat ist es nun seit wenigen Jahren möglich, dass man einige Erbkrankheiten behandeln kann, also Krankheiten, bei denen Menschen auf die Welt gekommen sind, eben mit bestimmten defekten Genen, wodurch sie bestimmte Stoffe nicht bilden können, mhm, oder wodurch sie bestimmte Stoffe, wenn sie mal gebildet sind, nicht wieder abbauen können. Auch das ist ja ein Riesenproblem, denn unser Organismus funktioniert ja eigentlich so, dass zur rechten Zeit immer das Nötige gebaut und dann auch schnell genug wieder abgeräumt wird, damit man Platz hat, wieder was anderes an diese Stelle zu setzen. Und wenn es an einer dieser beiden Stellen nicht funktioniert, dann kann es zu großen Problemen kommen. Und da konnte man früher nur in einigen Fällen eingreifen. Jetzt aber hat man die Möglichkeit, bei einigen wenigen Krankheiten tatsächlich wirklich sogar auf der Ebene der Gene anzusetzen. Das heißt, man kann einige Zellen dieser Patienten tatsächlich mit intakten Genen ausrüsten. Das ist auch eine der wenigen Ausnahmen, wo tatsächlich mal medizinische Gentechnik dann eben auch aus dem Labor oder aus dem Produktionsbehälter rauskommt. Denn diese Menschen haben dann ja zumindest einige Zellen, deren Gene korrigiert sind oder eben um gesunde Gene ergänzt.
Gibt es da ein populärwissenschaftliches Beispiel für eine Krankheit?
Also das sind großenteils Krankheiten mit sehr speziellen Namen, die auch in der ärztlichen Welt, sage ich mal, nicht oft auftreten. Mhm. Es gibt beispielsweise eine Krankheit, die heißt Leukodystrophie. Mhm. Die führt dazu, dass Zellen im Nervensystem bestimmten Müll sozusagen nicht abräumen können und deswegen kaputt gehen. Das heißt, das ist eben eine Degenerationskrankheit, bei der man bisher nicht viel machen konnte. Jetzt gibt es tatsächlich eine Gentherapie.
Und die Betreffenden sterben wahrscheinlich dann sehr früh oder haben Langzeitfolgen.
Ja, ganz genau. Mhm. Oder eine andere Sache ist ADAS-Kit, ein bisschen besser bekannt vielleicht unter dem Begriff Bubble-Boy-Krankheit. Mhm. Das sind Kinder, die kommen auf die Welt und ihr Immunsystem ist kaum imstande, sich gegen fremde Keime zu wehren, weil ihnen ein ganz entscheidendes Enzym fehlt, das einfach eine Hauptrolle spielt im Immunsystem. Diese Kinder musste man früher eben wirklich in Bubbles, also in weitgehend sterile Plastikzelte, Welten hineinbringen. Das war die einzige Chance, wie sie überleben konnten, mit allen entsetzlichen Einschränkungen, die das mit sich bringt. Aber es gibt eben nun seit einigen Jahren eine Gentherapie. Das heißt, man kann eben Zellen dieser Kinder mit dem fehlenden Genen ausrüsten oder dem fehlenden Gen ausrüsten und es ihnen damit ermöglichen, doch noch ein brauchbares Immunsystem aufzubauen.
Das klingt sehr positiv. Jetzt haben wir aus Corona ja die Schlussfolgerung gezogen, dass Verfahren zur Erteilung, zur Zulassung von Medikamenten, die ja bisher sehr langwierig waren, gerade bei Impfstoffen, doch sehr, sehr beschleunigt werden konnten durch gemeinsame Kraftanstrengungen. Und zwar natürlich eine Ausnahmesituation jetzt. Aber hat man daraus auch etwas gelernt in der Branche, dass man da zum Beispiel schneller reagieren kann oder schneller zu Zulassungen kommen kann? Gerade für Medikamente, wo man relativ gut abschätzen kann, vielleicht anhand von Genomforschung, wie sie funktionieren.
Also in der Tat hat man eindrucksvoll gesehen, was möglich ist, wenn man Projekte priorisiert. Und wenn eben ganz viele Menschen gleichzeitig an einem Projekt arbeiten, in den Firmen, in den medizinischen Einrichtungen, aber auch bei den Genehmigungsbehörden. Das war sehr personalintensiv und das zeigt einem, wenn man so viel Personal auf eine Sache bringt, kann man eine wesentliche Beschleunigung erreichen. Aber das muss man natürlich auch erstmal haben und das muss man auch bezahlen. Und so wie wir jetzt verfasst sind, wäre eben so viel Personal überhaupt nicht da, um das für alle möglichen Krankheiten zu machen. Was es in jedem Fall nicht geben darf, das ist auch ganz klar, es darf keine Abstriche geben bei der Erprobung. Jedes Medikament, und so hat man es ja bei den Impfstoffen auch gemacht, muss konsequent durch die Schritte durch. Das heißt erstmal Erfindung im Labor, natürlich dann auch da schon alle Labortests, die man machen kann auf Sicherheit, dann die Erprobung mit Tieren, um hier die Verträglichkeit abzuschätzen, dann die Erprobung erst mit wenigen Gesunden und dann die Erprobung mit wenigen Kranken, wenn es um ein therapeutisches Medikament geht und schließlich mit vielen Kranken, auch hier wieder in der Therapiesituation oder das Ganze natürlich mit Gesunden, wenn es um Impfstoffe geht. Man hat das komplette Programm durchgezogen, man hat keinen Schritt übersprungen und das war richtig so. Nur deshalb haben wir jetzt eben die Information über die Wirksamkeit und die Verträglichkeit dieser Impfstoffe, die wir gebraucht haben.
Herzlichen Dank für das Interview. Am Telefon begrüße ich nun Frau Dr. Schlang vom Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt. Stellen Sie sich doch bitte für unsere Hörer kurz vor.
Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Christiane Schlang. Ich bin Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und leite seit Oktober 2020 die Abteilung Psychiatrie hier im Gesundheitsamt. Wir haben verschiedene Aufgaben. Wir betreuen zum einen den sozialpsychiatrischen Dienst, den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst. Wir haben aber auch eine große Abteilung für Gesundheit im Alter und Prävention und eine Stabsstelle zur psychosozialen Notfallversorgung. Ich selber bin noch Psychiatriekoordinatorin. Das heißt, ich koordiniere im Prinzip die psychiatrischen Angebote in der Stadt.
Die Stadt Frankfurt ist ja eine Großstadt und hat auch über die Metropole hinaus eine große Reichweite. Welche Bedeutung hat die sozialpsychiatrische Betreuung in der Stadt Frankfurt nun während der Corona-Zeit erlebt?
Ja, das war natürlich eine sehr, sehr schwierige Zeit für uns. Zum einen ist es hier im Gesundheitsamt natürlich so gewesen, dass wir mit Aufgaben der Pandemiebetreuung zusätzlich betraut waren. Mhm. dadurch natürlich eigentlich unsere Angebotspalette auf das, was gesetzlich vorgeschrieben ist, begrenzen mussten. Wir haben natürlich das nicht so ein bisschen aus den Augen verloren, dass diese Zeit auch sehr belastend ist für viele Menschen und haben versucht, auf niedrigem Niveau das, was auch unter den Hygienevorgaben ging, zu machen. Wir haben auf unserer Webseite Angebote zur Verfügung gestellt. Wir haben gemeinsam mit den Vereinen, die hier im Stadtgebiet die sogenannte komplementäre Betreuung gewährleisten, versucht, ein Minimum an Angeboten aufrechtzuerhalten, haben zum Beispiel den telefonischen Krisendienst der Erreichbarkeitszeiten aufgestockt. Ja, es gab verschiedenste Hotlines, die eingerichtet worden sind. Zum einen eben diesen Krisendienst, den telefonischen. Dann war es aber auch eine Hotline der Goethe-Universität, an die man sich mit Fragen wenden konnte. Und das Infotelefon der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Also es gab da verschiedenste Angebote in diesen telefonischen und auch Online-Bereich, wobei man dann natürlich sagen muss, dass wir nicht alle Menschen damit erreichen. Also die Zugangshürden sind auf der einen Seite natürlich niedrigschwelliger, weil man einfach zum Telefon greifen kann oder zum Computer. Auf der anderen Seite gibt es doch auch einige, die entweder die technischen Möglichkeiten nicht haben oder denen dann auch misstrauen und denen einfach der direkte Kontakt wichtiger ist. Der hat sicherlich sehr gelitten in dieser Zeit.
Ich danke Ihnen, Frau Dr. Schlank, ganz herzlich für das Interview. Dankeschön.